Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
Guten Tag, heute wieder mal Info und wie immer um 18 Uhr. Zuerst mal unsere Telefonnummer, falls wir es vergessen. Das ist 0761 Freiburg, Vorwahl, und 31028, das ist unsere Telefonnummer, 31028. Gut, und dann zuerst mal wie immer unsere Kurzmeldungen und dann verschiedene Beiträge.
Dann müssen wir jetzt erstmal wieder hochschalten ins Studio, kannst du mir gerade der kam.
Ja, also wir fangen an mit bei unseren Hauptbeiträgen. Da geht es jetzt wieder mal und immer noch um Solingen. Wir haben zuerst ein paar Sachen zusammengetragen, wie die Offiziellen in Justiz und in Politik, was für Verlautbarungen die von sich lassen, und haben dann noch ein Interview mit einer Vertreterin des Ausländerbeirats, mit einer türkischen Vertreterin hier aus Freiburg geführt.
Danach wird es einen Beitrag über Jugoslawien geben. Dort ist vorgestern der Staatspräsident abgesetzt worden. Gestern gab es Massenproteste auf den Straßen Belgrad. Wir haben ein Interview geführt mit einem Vertreter von der Zeitschrift oder von dem Nachrichtendienst Parapacem, die sich vor allen Dingen um die Lage in Jugoslawien auf dem Balkan kümmern, über die aktuelle Situation.
Ja, und dann schließen dann Spanien. Am Sonntag ist Wahl in Spanien und harte Konfrontation wird es geben, unter anderem mit den Gewerkschaften, die nicht gerade freundlich mit der Sozialistischen Partei umgehen.
Der darauffolgende Beitrag beschäftigt sich mit Guatemala, indirekt nur mit dem Putsch. In Guatemala jagte jetzt ein Putsch den anderen. Wir berichten über eine Aktion der IG Medien, die ein freies Radio in Guatemala unterstützt, Solidarität mit diesem freien Radio macht. Und wir haben ein Interview geführt mit einer Kollegin von den IG Medien, die darüber berichten wird. Und ganz zum Schluss wird es noch einen Veranstaltungshinweis geben, einen längeren. Am kommenden Montag wird Felicia Langer, eine Israelin, nach Freiburg kommen, wo sie ihr neuestes Buch vorstellt. Felicia Langer hat längere Zeit in Israel gelebt, vor 2 Jahren sozusagen ins Exil nach Tübingen gekommen, weil sie sich mit der Lage in Israel nicht mehr verständigen konnte, und über ihre Auffassung der Lage und über ihr neues Buch wird es in dem folgenden Bericht dann geben.
In Südafrika steht jetzt der Termin für die ersten Wahlen. Die Wahlen sollen Ende April 1994 stattfinden. So habe sich das Kabinett des Regimes mit den Verhandelnden, zum Beispiel Nelson Mandela, geeinigt. Was gewählt wird, ist noch nicht ganz klar. Ohne Transparenz blieb in den Verhandlungen auch, was die Eigenschaften und Präambeln dieser Wahleinigung sind. Soll sie auf der Basis der derzeitigen Restverfassung der Apartheid stattfinden, so wäre dies skurril. Präambel zu dieser Verfassung lautet anfangs: Im demütigen Gehorsam gegen den allmächtigen Gott, der die Geschicke der Nationen und die Geschichte der Völker lenkt, der unsere Vorväter aus vielen Nationen zusammengeführt hat und ihnen dieses Land zu eigen gegeben hat, den Weißen versteht sich. Größere Diskrepanzen gibt's. Der ANC, Afrikanischer Nationalkongress, hatte noch 1988 aufgrund der Freiheitscharta und den Strategiepapieren dem Kapitalismus in Südafrika eine klare Absage erteilt. Jetzt, 5 Jahre später, stehen von Seiten des ANCs keine strukturellen Vorgaben gegen Kapitalismus, Weltmarktmacht und Konkurrenz mehr zur Disposition. Der PRC, Panafrikanistischer Kongress, die zweite große Befreiungsbewegung, fordert erst die Einrichtung einer verfassungsgebenden Versammlung, wie zum Beispiel jetzt in Kambodscha geschah. Da sollen die Leitlinien und Strukturen festgelegt werden, um dem Ausverkauf der afrikanischen Interessen durch schnell vollzogene parlamentarische Macht und Realpolitik einen Riegel vorzuschieben. Für das Land, das den Schwarzen enteignet wurde, ca. 80%, soll zuerst Rückgabe oder adäquate Regelungen gefunden werden, sonst bleibt das soziale Desaster für die Schwarzen unlösbar. Das Regime hat schon taktisch durch Verhaftung von 60 PAC-Führern darauf geantwortet. Musik.
bald, so will es der Förderverein für ein freies Radio in Karlsruhe, soll es noch mehr freie Radios in Baden-Württemberg geben, außer Radio Dreieckland. Nach dem Willen des Fördervereins für ein freies Radio in Karlsruhe wird es bald einen nicht kommerziellen Radiosender im Raum Karlsruhe geben. Die Landesanstalt für Kommunikation kann Frequenzen auch vorrangig für Antragsteller ausschreiben, die mit der Programmveranstaltung keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bezwecken und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräften auf den Einfluss auf die Programmgestaltung gewähren. Das ist die Voraussetzung für die Gründung eines freien Radios. Und dies in die Tat umzusetzen, ist das Ziel eines Fördervereins, der am Mittwoch in Karlsruhe gegründet wurde. Das heißt in der Presseerklärung dieses Fördervereins, etliche Karlsruher Gruppen und Initiativen haben sich bereits der Forderung des Vereins angeschlossen, in Karlsruhe eine Frequenz für einen nicht kommerziellen Radiosender zu vergeben. Im Herbst 94 wird eine Frequenz frei werden, die für das gemeinnützige Radioprogramm genutzt werden könnte. Weiter heißt es dann, schon am 14.05. wurde bei der Landesanstalt für Kommunikation in Stuttgart schriftlich das Interesse an der Vergabe einer Senderfrequenz bekundet. Bei dem zukünftigen Radio wollen sich die zahlreichen im Förderverein zusammengeschlossenen Gruppen und Einzelpersonen aktiv an der Programmgestaltung beteiligen. Auf die Antwort der Landesanstalt wird noch gewartet. Wir wünschen dem Förderverein alles Gute für das Vorhaben, ein freies Radio zu gründen. Urabstimmung im Nestle-Düderwerk Freiburg. 87,8% stimmen für den Streik. 87,8% aller NGG-Mitglieder, also der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, haben am 2. Juni im Freiburger Nestle-Düderwerk im Rahmen einer Urabstimmung für Streik- und Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Dies teilte die Gewerkschaft in Freiburg mit. Hintergrund der Urabstimmung war das Scheitern der Lohnverhandlungen zwischen dem Verband der südbadischen Nährmittelindustrie und der Gewerkschaft NGG. Das letzte Angebot der Arbeitgeber von umgerechnet 3,25% war von der Tarifkommission der NGG am 17.05. als absolut unzureichend zurückgewiesen und die Verhandlungen als gescheitert erklärt worden. Nun liegt es allein in den Händen der Geschäftsleitung, ob die Produktion in den nächsten Tagen eingestellt wird, so NGG-Geschäftsführer Barreiter. Dem finanzkräftigen Nestle-Konzern sollte spätestens jetzt klar geworden sein, dass seine Mitarbeiter in Freiburg Reallohnverlust nicht hinnehmen werden.
EG-Innenministertreffen. Kaum ist das Asylrecht in der BRD abgeschafft, geht die Abschottungspolitik auf europäischer Ebene in die nächste Etappe. In Kopenhagen haben sich die EG-Innenminister eine neue Qualität von polizeilicher Zusammenarbeit erreicht. Das Ziel ist die Verbesserung der Mittel zur Identifizierung und Erfassung von Abzuschiebenden. Damit gemeint sind vor allem ausländische Studentinnen und Immigrantinnen, aber auch Kurzzeitbesucherinnen und Leute, die zum Zwecke von Familienzusammenführung in die EG-Länder kommen. Grundsätzlich alle AusländerInnen aus Nicht-EG-Ländern und Nicht-EFTA-Ländern werden als verdächtig angesehen. Abgeschoben werden alle, sobald festgestellt wird, dass sie, Zitat, unrechtmäßig in ein EG-Land eingereist sind. Auch AusländerInnen, die eine Gefahr für die, Zitat, nationale Sicherheit darstellen, deren Asylbegehren abgelehnt ist, die nicht die nötigen Papiere haben oder die Fluchthilfe leisten, sollen mittels verstärkter Personenkontrolle aufgespürt und abgeschoben werden. Dieses Vorhaben ist von der Untergruppe Abschiebungen, der Ad-Hoc-Gruppe Immigration, die grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, ausgeheckt worden. Zu diesem Zweck ist die Bildung einer Europapolizei, Europol, beschlossen worden. Zudem eine Anti-Rauschgift-Einheit, Europol Drugs Unite. Lediglich Dänemark nimmt an der überstaatlichen Bullenzusammenarbeit nicht teil. Zu Beginn des Treffens wurden auch Erschwernisse für Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien festgelegt. Nur noch Flüchtlinge aus Internierungslagern, aus den Kampfzonen selbst und Vergewaltigungsopfer sollen ein befristetes Bleiberecht erhalten, mit dem Ziel, sie in eine Region Ex-Jugoslawiens abzuschieben, sobald die Lage in dieser Region dies zulasse. Familienzusammenführung für diese Kriegsflüchtlinge soll es nur bei außergewöhnlichen Umständen geben. Die EG-Beauftragte des UNHCR, des UN-Flüchtlingskommissariats, zeigt sich besorgt. Sie sieht die Familienzusammenführung für Flüchtlinge als ein Grundrecht an.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
Nicht politisch.
Sind die Morde in Solingen einzuschätzen?
Die Tat eines Wahnsinnigen.
So Kinkel.
Asozial.
So Kohl, der sich im Übrigen einen netten Versprecher in Frankreich leistete, wo er gestern Deutschland als
weltoffen und gastfrei
bezeichnete.
Nicht schwachköpfig und unterbelichtet.
Sieht der Verfassungsschutz die Skins, die aber kaum was mit faschistischen Organisationen zu tun hätten.
Und nicht politisch.
Sieht die Staatsanwaltschaft in Koblenz den Mord an einem Obdachlosen, der von zwei jugendlichen Skins erstochen wurde. Nun hat aber so manche Staatsanwaltschaft selbst Dreck am Stecken, wie in Köln, wo eine Angestellte bei derselbigen ein Plakat aushing mit dem Titel
Das neue Deutschland.
Unter anderem stand da folgender Text.
Nichts verstehen, weil ich Türke bin, aber Kasse immer stimmt. Wozu soll ich hier noch schaffen, das erledigt auch mein Glied. Wenn wir Türken erst zur Urne schreiten, mit dem Zettel in der Hand, Deutschland, Deutschland über alles, bald gehört uns dieses Land.
Die Staatsanwaltschaft entschied nach einer Anzeige eines Rechtsanwalts, der Text
rufe weder zu Hass gegen Teile der Bevölkerung
auf, noch stelle der Text eine
böswillige Verächtlichmachung
der türkischen Bevölkerung, sondern lediglich deren
Verspottung
dar. Die Menschenwürde sei nicht verletzt. Während also die Vertreter in Politik und Justiz solche Töne anschlagen, um diese faschistische Tat zu entpolitisieren, fand heute die offizielle Trauerfeier für die ermordeten Türkinnen in Solingen statt. Während Weizsäcker in seiner Ansprache immerhin Bürgerrechte für die hier lebenden Menschen ausländischer Herkunft forderte, kam Rau nicht auf die Bundespolitik zu sprechen. Die eigene Verantwortung wird nicht mal vor den Angehörigen der Ermordeten angesprochen. Dementsprechend gab es Pfiffe und Unruhe bei der Trauergemeinde. Erst recht, als der Regierungssprecher der Türkei die Verfolgung ethnischer Minderheiten anprangerte, protestierten die türkischen und wohl auch kurdischen ZuhörerInnen lautstark gegen diese Heuchelei. In Freiburg wollen sich die ausländischen Vertreterinnen und Gruppen treffen, um sich ihrerseits zu überlegen, was zu tun ist. Wir telefonierten mit einer türkischen Vertreterin des Ausländerbeirats.
Also Özay, du lebst seit über 20 Jahren hier in Freiburg. Du kommst aus der Türkei und bist auch Mitglied beim Ausländerbeirat. Was hast du, beziehungsweise was hat deine Familie gedacht oder auch gefühlt, als ihr am Samstag diese Nachricht gehört habt von dem Brandanschlag in Solingen?
Also wir waren total empört in der Mitte in Europa, dass die Bundesrepublik Deutschland so viele Ausländer bei sich hat und wenn es sowas passiert, da finde ich also abscheulich. Das hat uns also so sehr betroffen, dass wir total fertig waren, die ganze Familie auch. Ich glaube, dass die ganze Ausländer bzw. ganze Türken so waren.
Woher kommt sowas? Siehst du da auch eine Verbindung zur Asylpolitik?
Auf jeden Fall. Also ein paar Tage vorher diese Asylpolitik verabschiedet worden von der Bundesrepublik und zwei, drei Tage später, nicht nur in Solingen, sondern in vielen Städten in BRD, also sowas passiert, das dürfte, also konnte nicht Zufall sein. Ich bin der Meinung, dass es also mit dem Verabschiedeten diesem Gesetz zusammenhängt.
Mit der Abschaffung
auch. Der Abschaffung der Asylrechte, ja.
Und was denkst du, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, dass die Täter oder der Täter, den sie jetzt da festgenommen haben, aus Solingen ein unpolitischer Einzeltäter sei? Das wird von der Bundesstaatsanwaltschaft gesagt jetzt.
Das glaube ich auf keinen Fall. Also der kann eine 16-jährige Einzeltäter, so wie Einzeltäter aussehen, aber eben seine Hintermänner, also das, was als Hintergrund steht, das muss man rauskriegen. Also 16-jährige kann man es nicht sagen, dass er die ganze Tat alleine verübt hat oder mit eigene Gedanken verübt hat, ja. Da also gibt es bestimmt Hintermänner, das dann eben gefordert haben. Vielleicht auch sogar mitgemacht haben. Das kommt auch bestimmt raus, denke ich.
Was denkst du überhaupt, was getan werden sollte?
Also getan werden sollte, dass die Politiker müssen sich irgendwie sich ein bisschen verbessern, dass der Herr Kohl beim Fernsehauftritt sagt, dass die ausländische Jugend hier, beziehungsweise türkische Jugend hier, wenn sie so eine Randale machen, dass sie zurück, also abschieben wird, da finde ich, also irgendwie hört auf. Hätte das nicht sagen müssen. Also sowas sagt man auch nicht. Also das heißt also, die ausländische Jugend hier dürfen überhaupt nichts machen, aber für die Skinheads, für die Rechtsradikale sind alles frei, da dürfen die alles machen. Man kann sich nicht einmal wehren. Als Ausländer, wenn du dich wehrst, dann wirst du also abgeschoben und andere haben freie Bahn, finde ich.
Also dass das auch wiederum auch Verbitterung schürt, gerade bei der ausländischen Jugendlichen.
Auf jeden Fall, ja. Die sind halt auch aggressiver geworden, weil Attentat oder die überhaupt, also die Dings da über die Ausländer, die hört ja nicht auf. Irgendwie die Jugendlichen fühlen sich auch nicht so, wie der Herr Kohl meinte, also dass es hundertprozentig Ausländer sind, weil viele sind hier geboren, hier großgewachsen. Die meinen, die haben auch Recht, sich wehren oder irgendwas sich zeigen. Aber der Herr Kohl sagt im Fernsehen von den Millionen, dass sie Millionen mitgekriegt haben, dass die also türkische Jugend hier, wenn die so weitermachen, werden das zurückgeschoben. Also das hört irgendwie auf. Der Ausländer, der Bundesrepublik Deutschland hat so viele Ausländer, weil wenn er so redet und andererseits sagt er, wir sind ausländerfreundlicher Land, aber wenn er sagt, wir sind ausländerfreundlicher Land und andererseits sagt, wir schieben die Ausländer weg, wenn dann irgendwas machen, wenn sie sich also so ein bisschen bewegen. Also meiner Meinung nach, das passt nicht zusammen.
Was überlegt ihr oder gibt es jetzt auch Überlegungen hier in Freiburg?
Ja, wir werden also uns irgendwie zusammenkommen, die ausländischen Vereine und so, dass wir überlegen es, was wir überhaupt machen können. Dass es also irgendwie, dass wir auch existieren, das sollen die wissen, dass wir auch existieren als Ausländer hier in Deutschland.
Habt ihr auch politische Forderungen?
Ist noch nicht sicher, was wir machen. Also wir haben noch nicht die Abschlussphase. Wir kommen also zusammen.
Es ist ja jetzt ziemlich im Gespräch mit der,
ja, auf jeden Fall. Also
doppelten
ist der Hauptthema jetzt unter uns.
Wahlrecht, ja. Und alles.
Ne? Ja, genau. Also der Herr Kohl hat gemeint, dass sie also gleich nach vorher war, sondern jetzt während diesem also diesem Aktivität oder das also wirklich überall werden also die Leute marschieren auf die Straße, dass auch Ausländer so viele Recht haben und so. Und dann redet er auch über die deutsche doppelte Staatsbürgerschaft und andererseits sagen die, ja, die doppelte Staatsbürgerschaft soll diejenige, dass die von den Anwerberländern kommen, und andere sagen, nein, das müssen sie nicht bekommen, dass sie dann hier geboren sind. also Schwachsinn, finde ich. Also man, die müssen was anderes überlegen. Die doppelte Staatsbürgerschaft, ja und nein, meiner Meinung nach, ja. Aber andererseits finde ich auch ganz toll, wenigstens, dass wir auch Wahlrecht haben, mit dem deutschen Staatsbürgerschaft wenigstens Wahlrecht haben, dass wir auch unsere Vormänner wählen können, wie das also nach unserem Vorstellungen halt, ja.
Also das würde, wenn ihr ein Wahlrecht hättet, würde das auf jeden Fall eure Position verbessern?
Ja, das finde ich auch. Also ich meine, wenn jemand über mich bestimmt, dann muss ich auch ihn gewählt haben, finde ich. Oder er muss dann meine Stimme oder Gegenstimme, das kann auch sein, gekriegt haben, ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
Vorgestern wurde der Staatspräsident Jugoslawien Čošić durch die Abgeordneten des jugoslawischen Parlaments abgesetzt. Ihr Vorwurf, Čošić hätte die serbischen Interessen verraten. Ein pikanter Vorwurf. War es doch gerade der Schriftsteller Čošić, der durch seine Bücher den großserbischen Chauvinismus gepredigt und das geistige Rüstzeug für die kriegerischen Aktionen auf dem Balkan legte? Am darauffolgenden Tag kam es zu Demonstrationen vor dem Belgrader Parlament. Wie die Situation heute in Belgrad ist, berichtet uns ein Mitarbeiter des schweizerischen Nachrichtendienstes Parapacem, der sich insbesondere mit der Lage auf dem Balkan beschäftigt.
Ja, die Situation, wie sie sich im Moment präsentiert, ist immer noch ziemlich unübersichtlich. Die oppositionellen Kräfte versuchen im Moment, sich zusammenzufinden. Es findet gerade im jetzigen Moment heute Nachmittag ein Treffen statt der verschiedenen oppositionellen Gruppierungen, Parteien und so weiter, die ein gemeinsames Vorgehen besprechen wollen, gemeinsame Kundgebungen organisieren wollen. In erster Linie aber herrscht bei den oppositionellen Kreisen Verängstigung. Es herrscht Angst vor, dass die Militärdiktatur jetzt sich durchsetzen könnte und dass offen gegen die Oppositionellen vorgegangen wird. Es gibt auch schon Drohungen, offene Drohungen gegen Medienschaffende von B92 Radiostationen oder von Studio B von der Fernsehstation.
Von wem werden die Drohungen konkret ausgesprochen?
Ja, die Drohungen werden natürlich ja immer von einzelnen Leuten ausgesprochen. Das sind zum Teil Telefondrohungen, das sind zum Teil aber auch Leute auf der Straße, die Journalistinnen und Journalisten dann eben angreifen. Das ist ja erkennbar, von welchen Medien sie kommen. Eben ein Fernsehjournalist von Studio B hat mir erzählt, eben, dass auf der Straße, als sie gefilmt haben bei diesen Ereignissen, dass ihm gedroht wurde, dass nächstens, wenn Studio B weiter berichten würde, dass sie kommen würden und ihr Studio aufmischen würden auch. Wer das ist, ich denke, das ist weniger eben der Staatsapparat, als dass eben schon Kräfte sind um die radikale Partei, um Vojislav Šešelj, ja. Aha.
Kannst du vielleicht noch sagen, um welche oppositionelle Gruppen es dort geht? Also wer hat sich dort zusammengefunden und wer versucht jetzt da was zu organisieren?
Die Opposition in Serbien ist ja eine sehr heterogene Opposition, wo sich verschiedenste Kräfte zusammengefunden haben. Der eher populistische Flügel davon, mit dem bekanntesten Sprecher der Opposition, auch mit Vuk Drašković, ist diejenige Kraft, also die serbische Erneuerungsbewegung, die auch zu den Kundgebungen jetzt aufgerufen hat, die, wenn man so will, dynamischste Kraft, die treibende Kraft in dieser Bewegung drin. Gleichzeitig, sagen wir, politisch eine sehr zwiespältige Opposition, Drašković selber ja auch mit einem sehr nationalistischen Hintergrund, der seine Karriere gemacht hat, Milošević angegriffen hat, nicht weil er Krieg führt, sondern weil er den Krieg verliert und damit eben Serbien als großer, starker Serbien in Frage stellt. In der letzten Zeit hat sich Drašković ja sehr gegen diesen Krieg ausgesprochen, sich profiliert eigentlich auch als fortschrittlicher Oppositioneller. Trotzdem sind andere Teile der Opposition, die halt eben, sagen wir, zum zivilgesellschaftlichen, zum alternativen Kreisen zählen würden, intellektuelle Kreise und so, immer noch sehr skeptisch gegenüber dieser serbischen Erneuerungsbewegung und Vuk Drašković als Führer.
Wie ist jetzt die Abwahl des Staatspräsidenten Čošić einzuschätzen? Spitzen sich die Widersprüche innerhalb der serbischen herrschenden Klasse zu?
Es ist klar, dass sich die Widersprüche zuspitzen. Ich denke, die ganzen Auseinandersetzungen, jetzt, die es in Belgrad gab, sind weniger ein Hoffnungszeichen für ein Wiederaufleben der Opposition, als dass sie Ausdruck sind eines Kampfes um die Macht zwischen der Bürokratie, der alten Bürokratie um Milošević und den Radikalen um Šešelj. Ich denke, das ganze Spiel auf dem Hintergrund, wo Milošević eben sehr wohl bereit wäre, gewisse Schritte zu tun hin zu Verständigungslösungen. So sehr er den Krieg gebraucht hat, um seine Macht zu festigen, so sehr ist dieser Krieg jetzt eine Gefahr für seine Macht. Denn einerseits nehmen die sozialen Spannungen zu, die Leute verarmen, das führt zu Spannungen, zu Druck von unten, zu Druck von der Straße, aber auch zu Druck innerhalb des Apparats raus, eben Šešelj, der sich als einziger legitimer Vertreter noch der Serben hinstellen kann, eben der bosnischen Serben mit dem Begriffen, während der Milošević dem gegenüber als Verräter der bosnischen Serben dasteht heute. Diese Auseinandersetzungen nehmen zu und das gibt einen Hintergrund ab für diese Machtkämpfe, die sich auch ausgedrückt haben in einer ganzen Reihe von Säuberungen innerhalb der Armee. Also die Teile, die mit Đorđević Gespräche geführt haben über eine Beendigung des Krieges, die gesäubert wurden aus der Armee. Und eben für diese Art der Riots, dieser Straßenaktion, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen gesehen haben.
Der radikale Četnik-Führer Šešelj hat ja jetzt angekündigt, es wird Zeit, dass wir die Macht übernehmen. Kündigt Šešelj damit sein Bündnis mit Milošević auf? Bahnt sich der serbische Bürgerkrieg an?
Ich denke, dass es nicht der Moment ist für diesen Bürgerkrieg. Ich denke nach wie vor, gibt es ein Zusammengehen zwischen Šešelj und Milošević. Wenn ich gesagt habe, dass die Spannungen zunehmen innerhalb des Apparates, dann denke ich doch auf dem Hintergrund, dass Čošić und seine Verhandlungen mit dem Militär, genauso wie die Opposition, wie Vuk Drašković, dass es eine Bedrohung ist für Milošević und für Šešelj. Und in dem Sinne, denke ich, war es auch ein gemeinsames Vorgehen. Ich würde sagen, Šešelj und die Radikalen erledigen die Dreckarbeit, über die aber Milošević nicht unglücklich ist im jetzigen Moment. Die Spannungen können zunehmen, es kann zu einem Machtkampf zwischen Šešelj und Milošević kommen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt soweit ist, sondern ich denke, dass die Auseinandersetzung, die Kampagne, der Druck gegen die Opposition eigentlich eine konzertierte Aktion von Armee oder der radikalen Teile der Armee, der radikalen Partei und der Staatsführung ist.
Letzte Frage vielleicht. Es gab einige Verhaftungen gestern, unter anderem ja auch Drašković. Weiß man da genaueres, was mit den Leuten wurde? Sind sie freigelassen, verurteilt worden oder so?
Vuk Drašković und seine Frau wurden zuerst zusammengeschlagen auf einem Polizeiposten. Er ist körperlich soweit okay. Psychisch scheint er ziemlich einen Knacks mit von getragen zu haben. Er wurde verurteilt, wie seine Frau auch, zu 2 Monaten Gefängnis, sitzt jetzt also noch im Knast. Über andere Verhaftete wissen wir bis jetzt nichts, wie viele Leute wieder freigelassen wurden oder wie viele noch im Gefängnis sind. Und die Auseinandersetzungen scheinen, in Belgrad scheint es im Moment wieder ruhig zu sein, habe ich gesagt, da gibt es dieses Treffen der oppositionellen Kräfte. Im Požarevac, der Geburtsstätte von Milošević, scheint es im Moment Auseinandersetzungen zu geben, noch Kundgebungen zu geben, aber da haben wir noch keine Informationen, was genau da geschieht und wie das weiter ablaufen wird.
Für oder gegen Milošević?
Wir haben nur die Information bis jetzt, es kommt zu Kundgebungen, es gibt Auseinandersetzungen, wir wissen nicht, wie die Kräfteverhältnisse sind. Es ist immer, wenn es für gibt, dann gibt es die gegen, das findet sich alles auf der Straße, aber da wissen wir bis jetzt nicht, wie das genau ausschaut.
Soweit, also ein Bericht eines Mitarbeiters des Schweizerischen Pazifistischen Informationsdienstes Parapacem über die aktuelle Situation in Belgrad nach den Ereignissen der vergangenen Tage.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
Ja, vor der Ankündigung des nächsten Beitrages noch eine positive Meldung. Soeben hat uns ein Telefonanruf erreicht. Dort hat ein Anrufer gesagt, dass in einer Bewohnerinnenversammlung in der Opfinger Straße ein Beschluss gefasst wurde im Zusammenhang mit Solingen, dass sie keinen Rassismus und Faschismus in ihrem Stadtteil dulden. Soweit also dieser Anruf, der uns gerade eben erreicht hat von der Bewohnerinnenversammlung in der Opfinger Straße. Und jetzt geht's weiter im nächsten Bericht. Am kommenden Sonntag, dem 6. Juni, finden in Spanien Parlamentswahlen statt. Ob es die regierende sozialdemokratische PSOE wieder einmal schafft, die Wahlen zu gewinnen, ist noch nicht ausgemacht. Wie die Situation in Spanien am Vorabend der Wahlen ist, erfahrt ihr am folgenden Bericht in einem Interview mit einem spanischen Gewerkschafter.
Vor gut 10 Jahren errangen die spanischen Sozialisten nach einem überwältigenden Wahlsieg erstmal die absolute parlamentarische Mehrheit. Zu ihren populärsten Wahlschlagern gehörte seinerseits das Versprechen, 800.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Am Sonntag wird wieder gewählt jenseits der Pyrenäen. Und die PSOE-Regierung unter Felipe González hat allen Grund, die Erinnerung an jene vollmundigen Zusicherungen zu vermeiden. Mit mehr als 3 Millionen zum Jahresende gemeldeten Arbeitslosen wurde soeben ein trauriger Rekord in der spanischen Geschichte erzielt. Die Gewerkschaften fordern eine grundlegende Neuorientierung und beschäftigungswirksame staatliche Investitionsprogramme. Aber González lehnt jede Änderung seiner gescheiterten Wirtschaftspolitik ab. Ursprünglich hatten sich die Sozialisten das Wahljahr ein wenig anders vorgestellt. Der olympische Zauber Barcelonas, die Monsterschau Expo in Sevilla und die Kolumbusfeier mit diesen glänzenden Propagandaspektakeln im Rücken wollten sie als moderne Erneuerer und Förderer des Ansehens Spaniens in der Welt an den Wahlurnen die Ernte einfahren. Doch die Fiesta ist vorbei und in der Bevölkerung hat sich längst anhaltende Katerstimmung breit gemacht. Die ökonomische Realität sieht grausig aus. 20% der aktiven Bevölkerung sind ohne Job. Besonders schlimm trifft es die Frauen. 27% der erwerbsfähigen Frauen müssen zwangsweise zu Hause bleiben. Bei den Männern beträgt der entsprechende Wert 16%. Nahezu jeder dritte Jugendliche ist ohne Job und Perspektive. In einigen autonomen Regionen lässt sich die Situation nur noch als katastrophal bezeichnen. In Andalusien etwa, wo immerhin jede 6. Spanier lebt, existiert eine Arbeitslosenquote von 28%. Aus dieser Region brechen nun wieder Zehntausende von verzweifelten Menschen auf in Richtung Madrid oder Katalonien, getrieben von der Hoffnung, im Umkreis der Metropolen leichter Arbeit zu finden. Im Gefolge dieser Land-Stadt-Migration zeichnet sich immer mehr die Entstehung einer dualistischen Gesellschaft ab, mit kleinen, hochentwickelten kapitalistischen Inseln innerhalb eines verarmten und entvölkertes Umland. Offenbar aus wahltaktischen Gründen macht sich die González-Regierung in jüngster Zeit so einen Sozialpakt stark. Die Gewerkschaften lehnen dieses Ansinnen ab, dass sie einseitige Vorleistungen erbringen sollen, etwa die Bereitschaft zur Lohnmäßigung, wie sie es ausdrücken. Die Gegenforderungen, zum Beispiel ein massives staatliches Investitionsprogramm und die Senkung der Zinsen zur Konjunkturbelebung, stoßen bei Wirtschaftsminister Solchaga auf taube Ohren. Die Beschimpfungen der eigenen sozialen Basis und der eigenen Partei und die kapitalfreundliche, wenngleich erfolglose Wirtschaftspolitik könnte für die PSOE bei den kommenden Wahlen am Sonntag schwerwiegenden Folgen haben. 1989 lag die PSOE noch komfortable 14% vor der konservativen Volkspartei Partido Popular. Nach jüngsten Meinungsumfragen liegt die PP, Partido Popular, inzwischen nahezu gleichauf mit den Sozialisten. In den Gewerkschaften löst die Perspektive eines konservativen Wahlsiegs keinen Schrecken mehr aus. UGT-Generalsekretär Nicolás Redondo sagte letzte Woche dazu, Felipe González will seine bisherige Politik fortsetzen. Wieso sollten wir ihn dann unterstützen? Zu dem Thema haben wir ein Mitglied der Spanischen Gewerkschaft interviewt aus Madrid und hier ein paar Auszüge, was er über die Wahl am Sonntag und die Politik überhaupt der Regierung, der Oppositionspartei denkt.
Bueno, pues el panorama de las elecciones es bastante bastante común. Los dos partidos más importantes pues están copando los medios de comunicación y parece que la gente ahora ya que ha transcurrido la mitad de la campaña pues casi tiene más desinformación que antes de empezar porque
die Wahlkampagne verläuft wie erwartet. Die zwei großen Parteien beherrschen die politische Szene. Die Medien kümmern sich nur um sie. Jetzt herrscht bei den Leuten eigentlich mehr Desinformation als vorher. Da die PP, Partido Popular, Volkspartei und die PSOE, die Sozialistische Partei, sich gegenseitig nur beschimpfen. Aber jetzt kommt ein neues Element dazu. Unglücklicherweise Julio Anguita, Vorsitzender der Izquierda Unida, Vereinte Linke, ist seit Freitag wegen eines Herzinfarkts im Krankenhaus. Das heißt, für Izquierda Unida, drittwichtigste Partei in Spanien, ein großer Verlust. Denn Julio Anguita hat eine Vermittlerfunktion zwischen den verschiedenen linken Gruppen. Diese Woche hat sich für Izquierda Unida als sehr schwierig erwiesen. Denn in der Diskussion und Debatten hat Izquierda Unida eine andere Haltung als die großen Parteien, die wie auch in Deutschland inhaltslose Diskussionen und gegenseitige Beschimpfungen vorziehen und nie konkret werden zu müssen, weil eigentlich kein großer Partei, also die zwei großen Parteien, die Vorschläge, die sie machen, unterscheiden sich eigentlich nicht groß voneinander. Die zwei großen Parteien, PP, Partido Popular und PSOE. Der PP, die klassische Rechte, zentriert ihre Wahlkampagne in der Denunziation der Affären und Skandalen der PSOE. Und die PSOE, die gemäßigte Rechte, spricht noch nur über alles, was sie getan haben. Expo Sevilla, Olympiade etc. Das heißt, es werden keine politischen oder ökonomische Inhalte diskutiert. Dass es so ist, ist es auch logisch, denn die Situation in Spanien ist sehr dramatisch. Keiner will darüber sprechen. Wir haben zum Beispiel 3.250.000 Arbeitslosen, das heißt die Hälfte der Einwohner Deutschlands, aber viel mehr Arbeitslose. Die Peseta wurde in 10 Monaten um 25% abgewertet. Und Spanien importiert viel mehr, als was es exportiert. Spätestens nach der Sommerpause wird sich die Krise in vollem Umfang zeigen. Deswegen war für die PSOE so wichtig, die Wahl vorzuziehen. Dass die Sozialistische Partei keine absolute Mehrheit wie vor 10 Jahren haben wird, ist es absolut klar. Deswegen sind gerade dabei, Koalitionsverhandlungen mit einigen nationalen Parteien wie zum Beispiel die Nationale Baskische Partei und Convergencia Unión in Katalonien zu führen. Und beide sind nationalistisch rechte Parteien. Was man aber bei dieser Wahl berücksichtigen muss, ist, dass die ohnehin seit Jahren gespannten Beziehungen zwischen der Regierung und die Gewerkschaften sich verschlechtert haben. Und sogar die sozialistisch orientierte UGT hat die Politik von González als nationales Desaster qualifiziert und die Gewerkschaftsmitglieder davon abgeraten, PSOE zu wählen. Das bedeutet konkret, dass die Gewerkschaften gar kein Vertrauen mehr in der sozialistischen Partei haben. Für sie, die sozialistische UGT und die kommunistische Comisiones Obreras, scheint jetzt nur Izquierda Unida die einzige Partei zu sein, die ein ähnliches Programm wie sie hat. Die Gewerkschaften bereiten sich außerdem auf eine harte Konfrontation mit der PSOE vor, denn wenn sie die Wahl gewinnt und mit den nationalistischen Parteien koaliert, werden sie logischerweise Kompromisse mit diesen Parteien eingehen müssen. Die Koalitionsverhandlungen basieren zurzeit darauf, mehr Steuergelder und Subventionen in Baskenland und Katalonien zu fließen lassen. Für die ärmeren Regionen wie Andalusien, Extremadura etc. gleicht das eine Katastrophe. Damit man sich eine Vorstellung machen kann, braucht man nur erwähnen, dass in Sevilla zurzeit 40% Arbeitslosen sind. Die Situation wird dann noch schlimmer. Das Einzige an Wirtschaftswachstum, das die Region der PSOE in Andalusien angeboten hat, war bis jetzt die Expo. Und das kann man wirklich nicht essen. Die Probleme sind sehr groß und die Regierung auch nicht die Opposition haben eine Lösung oder eine Antwort dafür. Das zeichnet sich zum Beispiel in dem Thema Rassismus. Unsere Regierung hat das auch aufgenommen und durch eine restriktivere Asylpolitik und stärkere Einsatz der Polizei, zum Beispiel Festnahme auf der Straße von sogenannten Illegalen und sofortige Abschiebung, nach dem Motto, diese Leute hätten kein Arbeitserlaubnis. Letzte Woche wurde ein Dirigent der dominikanischen Immigranten festgenommen und abgeschoben. Mir scheint, dass die Regierung versucht, deutsche Methoden anzuwenden, um die Öffentlichkeit dadurch abzulehnen und ein Sündenbock dafür zu finden. Aber das wird sich eigentlich viel, viel schlechter verschlechtern nach der Sommerpause. Wir werden in puncto Abschiebung sicherlich einen harten Herbst haben.
Dentro de ambos partidos, yo creo que sí hay gente que tiene claros cuáles son las medidas económicas que ellos van a tomar. Lo que ocurre es que tampoco se dicen abiertamente.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
In Guatemala finden zur können ihr wertvolle Arbeit leisten. welche Aufgaben hier anstehen und wie man es von hier aus unterstützen kann, hört ihr im folgenden Beitrag, wo es um einen Solidaritätsbeitrag, eine Unterstützung der IG Medien für ein Radio, für ein freies Radio in Guatemala geht. Also, jetzt kommt der versprochene Bericht über das freie Radio in Guatemala.
Bei einem Tag im letzten Herbst, wo es um Kooperation zwischen deutschen Gewerkschaften und Gewerkschaften im Süden ging, habe ich von einem Solidaritätsprojekt der Industriegewerkschaft Medien in Stuttgart erfahren. Dieses Projekt existiert unter der Bezeichnung Solidaritätsfonds Demokratische Medien in der Welt. Unterstützt wird dabei ein freies Radio in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays. Am Telefon habe ich nun Monika Landau, eine Angestellte dieser Gewerkschaft, und ich möchte ihr einige Fragen zu diesem Projekt stellen. Zur Entstehung dieses Solidaritätsfonds.
Ja, also dieser Solidaritätsfonds, wir haben ihn gegründet im Sommer 91. Und wir, das sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der IG Medien und Mitglieder aus entwicklungspolitischen Initiativen, zum Beispiel die Evangelischen Akademien e.V., Arbeitskreis Dritte Weltladen, Gelnhausen etc.
Warum nun gerade dieses CX44 Radio Panamericana in Montevideo? Gab es da vielleicht persönliche Kontakte
zu diesem Land? Ja, da gab es persönliche Kontakte. Eines unserer Gründungsmitglieder, Rolf Satzer, hatte Kontakt zu diesem Freundeskreis des Radios in Berlin und ist auch eine wichtige Kontaktperson halt, um direkt aus dem Land zu berichten. Also das war der Grund.
Ja. Jetzt einige Fragen zum Radio selbst. Seit wann gibt es dieses Radio und kannst du mir vielleicht noch sagen, wie unterscheidet es sich von den anderen vielen kommerziellen Radios, die es in Uruguay gibt?
Also Radio Panamericana, das ist unser erstes Projekt, wie gesagt, und Radio Panamericana sendet seit Juni 88, landesweit übrigens. Wurde also 88 von den ehemaligen Rebellen, den Tupamaros, übernommen.
Also feiert quasi jetzt 5 Jahre Geburtstag.
Richtig, richtig. Mhm. Die Tupamaros haben sich halt nach dem Sturz der Militärdiktatur als legale politische Gruppierung reorganisieren können und leiten jetzt also als vierköpfiges Kollektiv dieses Radio. Dieses Radio versucht halt eine Art andere Kommunikation herzustellen, also ganz besonders wichtig für die Landbevölkerung. Das Problem ist halt, wie in den meisten Ländern, dass es also einen großen Teil gibt an Menschen, die weder schreiben noch lesen können. Und da ist gerade ein Radio ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel. Es ist offen für die Bevölkerung, es versucht Kontakte herzustellen, man kann durch Telefonanrufe sich in Sendungen einschalten, man hat Gelegenheit, verschiedene Standpunkte darzustellen, also wirklich verschiedene. und unterstützt natürlich in der Form auch diesen Demokratisierungsprozess im Land.
Gibt es über das Hörertelefon hinaus einen Kontakt zu den Hörern? Gibt es da also Solidaritätskampagnen, um dieses Radio zu unterstützen?
Ja, richtig, die gibt es. Und zwar in der Form, dass über das Radio organisierte Solidaritätskampagnen laufen. Zum Beispiel Sammeln und Verteilen von Kleidung in Armenvierteln. Oder auch, es ist schwierig mit dem Schulbedarf, also da läuft einiges über das Radio. Hilfsaktionen zum Beispiel bei Naturkatastrophen.
Ich kann mir vorstellen, also wir sind hier eine Gruppe von Leuten, die so ein Arbeitsweltradio machen, also mit Gewerkschaften Kontakt haben. Ich kann mir vorstellen, dass also dieser Sender auch in Uruguay zu Streiks, zu Problemen der Arbeitswelt Stellung nimmt.
Richtig, richtig. Also es gibt spezielle Sendungen, die sich jetzt auf gewerkschaftliche Themen beziehen, auf Probleme in der Arbeitswelt, gibt es ja nicht nur hier.
Ja.
Dann Sendungen für Kinder und Sendungen, die speziell auf Probleme der Frauen eingehen. Und was ganz wichtig ist in diesem Land halt, Gesundheitsprogramme.
Ja. Mhm. Zur finanziellen Lage, gibt es da Unterstützerkomitees oder Solidaritätsfonds innerhalb des Landes,
also im
die Radiomacher da finanziell unter die Arme greifen?
Es also ist halt so, es gibt die Gewerkschaft natürlich im Land, in Uruguay unterstützt dieses Radioprojekt und es gibt aktive Clubs der Freunde, nicht nur hier in Deutschland, also auch im Lande selbst.
Das heißt also auch Gewerkschafter unterstützen finanziell dieses Radio?
Ja, das ist richtig. Mhm.
Ja.
Und es werden halt Gelder durch Konzerte, Ausflüge, Tombolas auch gesammelt. Also es wird im Land auch unterstützt. Natürlich ist es sehr schwierig, weil die Unternehmer im Land das Radio regelrecht boykottieren, aus politischen Gründen natürlich.
Wie sieht es nun mit eurer Unterstützung speziell von IG Medien aus?
Es gibt ein Konzept, dieses Solifonds. Es ist ganz wichtig, dass keine Spende sozusagen anonym bleibt.
Ja.
Es besteht eine Projektanbindung. Also wenn du jetzt spenden möchtest, dann kannst du sagen, ich möchte zum Beispiel Radio Panamericana unterstützen. Dann erhältst du auch jedes Jahr Informationen über dein Projekt und sozusagen. Dadurch entsteht auch eine ganz andere Verbindung, als wenn es jetzt so anonym in einen Topf fließen würde. Es fließen auch keine Gelder in irgendwelche Verwaltungsgeschichten, sondern es geht wirklich konkret in dieses Projekt. Du erhältst einen Teilhabeschein. Und der zweite wichtige Punkt an dem Konzept ist, dass es halt Kontaktgruppen gibt oder Personen, die hier in Deutschland unsere Verbindungsleute zum Projekt darstellen. Also sie machen jährliche Besuche beim Sender oder wie jetzt in einem Fall zum Beispiel auch ein Praktikum bei diesem Sender.
Ja.
Und dadurch haben wir natürlich sehr aktuelle Informationen und also direkte Berichterstattung.
Wie viel Geld habt ihr schon rüberschicken können?
Also wir haben jetzt Ende letzten Jahres einen ersten Scheck ausstellen können und der war in der Höhe von $5,000. Das war für uns ganz toll, weil wir auch völlig unerfahren waren, was denn jetzt wirklich tatsächlich an Spenden einfließen könnte. Für uns sind halt sehr wichtig Dauerspenden auch. Und wir hoffen natürlich auf mehr Spenden.
Gibt es außer diesem Projekt, das ist ja euer erstes, noch andere Vorschläge oder andere Projekte, die ihr anvisiert?
Ja, wir haben weitere Projekte geplant und zwar ganz konkret jetzt Radio Venceremos in San Salvador.
Ja, sehr bekannt.
Richtig, und dort ist jetzt auch besagter Kollege zum Beispiel zum Praktikum, das ist auch sehr gut.
Ja.
Und weitere Projekte wären ein Radio in Haiti, was natürlich momentan bei der politischen Lage sehr schwierig ist, aber wir haben es trotzdem geplant, und ein Frauenradio in Chile und ein Radio in Südafrika. Ganz einfach so viele Projekte, um ganz einfach auch wirklich jedem Spender, jeder Spenderin zu ermöglichen, ein spezielles Projekt anzugehen und dieses zu unterstützen.
Gut.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1993.
nach dem verpatzten Anfang nur noch eine verpatzte Anmoderation. Wie ihr ja sicherlich gemerkt habt, ging es nicht um dein Radio in Guatemala, sondern in Uruguay. Wir entschuldigen uns für diese verschiedenen Fehler.
Aber wir schenken dir ein Atlas.
Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, sie haben Gefängnisse und Festungen, ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht.
Freiheit für die politischen Gefangenen, Diskussionen zu politischen Perspektiven.
So heißt eine dreiteilige Veranstaltungsreihe, die am 8. Juni in Freiburg beginnen wird.
Sie haben Gefängniswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit kleinkriegen?
Am 8. Juni wird ein aufgezeichnetes Gespräch von gefangenen Frauen aus Lübeck gezeigt, in dem sie über ihre Situation selbst erzählen. Das Video stammt vom Mai 1992. Im Folgenden zwei kurze Ausschnitte daraus.
Wir verstehen uns weiter als Teil vom Widerstand, aber nicht als Teil, also es ist in dem Moment, wo man verhaftet ist und keine Waffe mehr hat und legaler ist, als man überhaupt nur sein kann, ist man nicht mehr als, da kann man nicht mehr wie Raff kämpfen, sondern man ist ja gefangen. Man ist aber immer noch Teil, auch wenn es nicht mehr eine Organisation ist.
Was, haben Sie eine Idee davon, was das sein könnte, welche Wurzel da so völlig
verordnet ist? Ja, vielleicht, dass die Linke das nie mit ihrem eigenen Leben richtig verbunden hat, was sie politisch anders wollte. Also, dass da was geklafft hat zwischen dem, was politisch in der Gesellschaft anders sein sollte und den Zielen und dem, wie sie selbst gelebt hat. Also, dass sie sich selbst irgendwie nicht richtig umgewälzt hat.
Die weiteren Veranstaltungen finden jeweils am 22. Juni und am 6. Juli statt, mit ehemaligen politischen Gefangenen.